Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwischen Kopf und Kreide. Ich sitze hier heute mit Josef von Mathe Mind. Herzlich willkommen, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Du stehst für den Slogan Mathe kann jeder, jede. Und ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so ist, weil ich aus persönlicher, leidvoller Erfahrung leider mit Mathematikunterricht nicht so die besten Erfahrungen gemacht habe. Ich freue mich daher umso mehr auf unseren Austausch heute darüber. Und bevor wir uns dieser Frage annähern, ob Mathe wirklich jeder kann, würde ich dich erstmal bitten, dass du dich vielleicht einmal vorstellst, auch wenn dich sicherlich ganz viele schon kennen. Aber es ist immer schön, wenn man nochmal so einen persönlichen Eindruck bekommt.
Ja, total gerne. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier zu sein in eurem Podcast. Ich habe mir auch schon einige Folgen angehört, wirklich sehr, sehr spannend. Coole Themen, auch Growth Mindset zum Beispiel habe ich als Thema gehört. Das macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß und lebe selber auch nach dem Thema und versuche das auch so ein bisschen weiterzugeben. Ich bin Josef, einer der Gründer von Mathe Mind. Uns gibt es jetzt seit knapp 5 Jahren und wir haben eigentlich von Lernvideos über Abikurse, über ein eigenes Mathebuch, alles rund um Mathematik irgendwie schon mal gemacht oder abgedeckt und haben das große Ziel, Menschen davon zu überzeugen, dass sie wirklich Mathe können, dass Mathe auch wirklich Spaß machen kann und dass man Mathe auch im Alltag gebrauchen kann. Und ich komme aus Münster und habe auch Mathe und Sozialwissenschaften studiert und parallel zum Studium dann quasi diese private Leidenschaft für Mathematik noch weiter ausgebaut.
Cool. Ich bin erstmal total interessiert, von dir zu erfahren, was du auf unsere Standardfrage antworten würdest. Wir stellen ja immer unseren Gästinnen die Frage, wo ordnet ihr euch ein, zwischen Kopf oder Kreide? Wo stehst du?
Ja, das ist wirklich spannend. Als ich die Frage im Podcast bei euch schon mal gehört habe, habe ich mich gefragt, was würde ich antworten? Bei mir ist es ein bisschen so, ich wollte ja Lehrer werden, also habe auch Lehramt studiert bis zum Bachelor, das Ganze auch weitergemacht und habe mich dann dafür entschieden, dieses Projekt Mathe Mind erstmal weiter fortzusetzen und habe dann irgendwie in dem Moment mich quasi gegen die Kreide und für den Kopf entschieden, also was Kopf bzw. Herz so ein bisschen gesagt hat. Deswegen würde ich mich wahrscheinlich ein bisschen mehr bei Kopf anstatt Kreide einsortieren, wobei mein täglich Brot ja auch viel mit Kreide zu tun hat in den Lernvideos und Erklärungen, die ich mache.
Cool, coole Antwort, super spannend. Jetzt hast du eben auch schon so ein bisschen berichtet, du hast angefangen Mathe zu studieren auf Lehramt bis zum Bachelor. Übrigens eine Parallele zwischen uns, ich habe auch auf Lehramt studiert bis zum Bachelor.
Ach, cool.
Und bin dann nochmal umgeschwenkt. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Mich würde interessieren, wie fing das denn an, dass ihr Erklärvideos für Mathematik abgedreht habt und sehr prominenten Influencern geworden seid?
Ja, das ist auch immer eine spannende Geschichte. Das war eigentlich auch irgendwo nicht der Plan. Also sowas ist ja auch nicht unbedingt planbar. Es war eigentlich so, dass Johannes und ich zusammen studiert haben und im Studium so ein bisschen enttäuscht waren vom Studium, weil wir gemerkt haben, wir lernen hochkomplexe mathematische Beweise, aber ganz wenig darüber, wie man das Wissen vermittelt. Und wir haben dann in einem Orientierungspraktikum auch in der Schule gearbeitet und haben gemerkt, wie viel Spaß uns das Ganze macht, dieses Wissen vermitteln, irgendwie vor einer Klasse zu stehen oder vor Leuten oder vielleicht auch vor einer Kamera, das ist vielleicht ein bisschen ähnlich. Und haben dann überlegt, okay, wenn wir das in einem Studium nicht so direkt beigebracht bekommen, wie wir Wissen vermitteln, wollten das aber unbedingt lernen, dann bringen wir uns das privat bei, haben selber Nachhilfe gegeben und haben dann irgendwann gesagt, okay, wir wollen noch einen Schritt weitergehen, noch mehr Leute erreichen und haben dann die ersten Videos abgedreht, die ehrlicherweise nicht so erfolgreich waren. Also wir haben, glaube ich, irgendwie 1,5 Jahre oder so Videos produziert und hatten immer so 8 Aufrufe vielleicht. Das waren irgendwie unsere Eltern und unsere besten Freunde, die das dann geguckt haben. An der Stelle viele Grüße an meine Mama, die Videos immer ganz durchlaufen lässt. Das ist sehr lieb. Und genau, dann kam das einfach nach und nach. Wir sind einfach dran geblieben aufgrund der Leidenschaft, weil uns das Spaß gemacht hat. Und wir vereinzelt natürlich auch positives Feedback bekommen haben. Aber eigentlich aus dieser Idee heraus, ein bisschen das Unterrichten einfach zu lernen, kamen die ersten Videos zustande.
Mega cool, das merkt man euren Videos auch total an, wie viel Spaß und Begeisterungsfähigkeit dahinter steckt. Und das ist wirklich ansteckend. Und ich finde das total beeindruckend, dass ihr mit diesem Mathe-Mythos, dass Mathe langweilig, trocken, fern ist, auch aufräumen wollt. Ja, auch mit eurem Buch, was ihr geschrieben habt. Ja, und was mich natürlich auch extrem begeistert ist, dass ihr eben, glaube ich zumindest, kannst du ja gleich nochmal was dazu erzählen, aber das, was ich jetzt so im Vorfeld von euch gehört und gelesen habe, nicht nur überlegt, okay, wie könnt ihr Mathe vermitteln, didaktisch aufbereiten, sondern wirklich dahinter ja auch lernpsychologische Theorien stecken, wie man sozusagen, du hast es eben schon angesprochen, sein Mindset verändern kann mit negativen Grundannahmen, ja, diese abbauen kann und mehr zu selbstverdienlichen Ideen kommt, nämlich dass Mathe jeder kann,
ja,
und
genau,
sich davon nicht abschrecken lässt und ja auch in euren Lernangeboten ja auch Kleinschrittigkeit zum Beispiel verfolgt, sehr darauf achtet, dass Grundbedürfnisse eingehalten werden, wie schlafen, ausreichend essen, trinken und so weiter,
ja,
um dann eben auch ein erfolgreiches Lernen zu vermitteln.
Ja.
Das finde ich einfach total klasse. Das muss ich an dieser Stelle nochmal kurz loswerden.
Ja, vielen, vielen Dank. Das hat auch tatsächlich viel damit zu tun, dass wir es einfach an uns selber gemerkt haben. Wir haben dann das Projekt Mathe Mind gestartet und haben nebenbei studiert und haben dann irgendwann gemerkt, okay, wir müssen irgendwie unsere Denkweise und unser Handeln und auch wie wir mit unserem Körper umgehen, optimieren, wenn wir das irgendwie alles unter einen Hut bekommen wollen, und haben dann quasi am eigenen Leib gespürt und gemerkt, wie man das Ganze optimieren kann, und sind so schrittweise in dieses Thema reingekommen. Einfach auch da wieder aus Begeisterung und irgendwie auch aus Schicksal oder wie auch immer, dass es einfach die Situation so hergegeben hat.
Cool. Wenn wir jetzt doch mal den Schlenker in die Schule wagen und uns überlegen, viele Schülerinnen würden wahrscheinlich sagen, entweder ich kann Mathe richtig gut oder ich kann es gar nicht. Was würdest du denjenigen sagen, die sagen, boah, ich bin sowas von schlecht in Mathe und ich werde es auch nie lernen?
Ja, davon haben wir total viele Schüler, die wir irgendwie betreuen, was wir auch in unseren Kommentaren lesen. Und da ist erstmal der wichtigste erste Schritt zu sagen, hey, du kannst Mathe, Mathe kann jeder. Es gibt keine wissenschaftlich fundierte Erkenntnis, dass irgendwer Mathe nicht kann. Der eine versteht vielleicht den Erklärstil, so wie er aktuell in der Schule ist, besser oder schneller. Aber das heißt nicht, dass die andere Person Mathe überhaupt nicht kann. Das ist erstmal die Grundannahme, was ganz wichtig ist. Und dann achten wir eigentlich immer darauf zu schauen, erstmal eine Bestandsanalyse irgendwie zu machen, zu sagen, hey, guck doch einfach mal, wo stehst du gerade in Mathe? Zum Beispiel dann, wenn die Person auf uns zukommt, vielleicht bei einer 4 oder bei einer 5, ist unzufrieden, und dann sagen wir, wo stehst du gerade und warum stehst du da? Dass man sich wirklich fragt, ist der Grund, lerne ich vielleicht nicht genug, das gibt es natürlich auch als Grund, oder aber habe ich diese Blockade, sage ich mir, ich kann Mathe sowieso nicht und gehe gar nicht erst an die Aufgaben ran. Und wenn man diese Bestandsanalyse gemacht hat, dann versuchen wir wirklich kleinschrittig vorzugehen und zu sagen, hey, was ist denn so dein Ziel vielleicht für in 6 Wochen? Wenn du jetzt gerade bei einer 5 stehst, vielleicht kommst du ja dann auf die 4-, so dass man wirklich Schritt für Schritt, weil man darf auch da nicht zu viel Druck ausüben oder sagen, hey, du musst jetzt direkt die nächste Arbeit eine 2 oder eine 1 schreiben, sondern es muss wirklich Schritt für Schritt laufen. Und dann zu zeigen, hey, Aufgaben gemeinsam zu lösen. Und was wir merken, was wirklich gut funktioniert, ist zu sagen, markier mal alles grün, was schon richtig ist.
Und, ah, ja, cool.
Ja, genau, markier nicht alles rot.
Rot, genau.
Ja, sondern markier erstmal alles grün, was schon richtig ist. Dann hat man einfach schon diesen psychologischen Effekt, mhm, zu sagen, ich habe ein kleines Erfolgserlebnis. Und dann einfach sich an diesen Erfolgserlebnissen abzuarbeiten und erst zu gucken, was kann ich schon? Und dann siehst du ja auch automatisch, was du noch nicht kannst, und da dann ganz individuell Schritt für Schritt dran zu arbeiten, mit Zielen zu arbeiten und dann wirklich langsam zu der Überzeugung zu kommen, okay, Mathe ist vielleicht gar nicht mein Feind und ich kann schon viel, viel mehr, als ich glaube, weil oftmals liegt es wirklich nur an ganz kleinen Punkten. Es ist seltenst so, dass absolut gar nichts verstanden wird. Und da kommt man dann wirklich Schritt für Schritt dem Ziel näher, und so kann man das echt auflösen und Mathe auch mit einer Begeisterung verbinden, weil dann freuen sich die Schüler auf einmal und sagen, ey geil, ich freue mich schon gleich mit dem Grünstift zu arbeiten, so, das ist echt schön.
Toll. Also das finde ich auch klasse, dass ihr diese Einzelfallorientierung auch auf jeden Fall mit reinnimmt und erstmal so eine Analyse macht, ne? Woran liegt es eigentlich? Und
ja,
dann schaut, okay, was braucht die Person, um sich dem Thema Mathe mehr annähern zu können, und dann eben mit diesem super Effekt erstmal alles grün zu markieren, was gut lief. Und wenn es nur eine Sache ist,
ja,
aber es ist ja immer noch mehr, als ich kann es gar nicht.
Genau, und man hat auch einen Startpunkt, wo man sagen kann, hey, das läuft schon gut, von hier aus starten wir und dann gehen wir gemeinsam die Reise und nehmen dich an die Hand und dann kommst du auch zu der Erkenntnis, Mathe kannst du.
Wenn wir jetzt dann schauen, also ihr habt da einfach jetzt ganz viele tolle Strategien entwickelt, die ihr anwendet. Mhm. Wie ist so deine Bestandsaufnahme für MathelehrerInnen? Was können die vielleicht besser machen oder was machen die auch schon gut? Ich meine, ist mir klar, dass du jetzt nicht in ganz Deutschland in Matheunterricht sitzt,
ja,
aber du hast natürlich ja schon auch vielfach Einblicke in die verschiedenen Unterrichtsformen von Mathematik, weil du ja mit SchülerInnen zu tun hast,
ja,
die sich da Hilfe holen bei euch.
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal ist, glaube ich, wichtig zu sagen, manchmal denke ich, das wird in unseren Videos auch so kommt ein bisschen falsch rüber, wenn wir sagen, das wurde dir vielleicht nicht in der Schule beigebracht oder so. Wir sind ja überhaupt nicht gegen Mathelehrer, ganz im Gegenteil. Die meisten Mathelehrer, also weit über 99%, machen einen super Job und geben echt Vollgas und haben auch Bock, was zu bewegen, was zu verändern. Das ist mal vielleicht auch mal wichtig als Grundlage zu sagen, dass das kein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander auch sein sollte. Ich glaube, was wichtig wäre, wäre auch systemisch was zu machen. Also wir haben nun mal gerade in Mathe ist so, dass man oft individuelle Erklärungen braucht und das ist einfach schwierig in einer Klassengröße von im besten Fall 20, im schlechtesten Fall 35 Leuten, da wirklich jeden, auf jeden individuell einzugehen. Und ich glaube, was auch in Mathe total unterschätzt wird, ist den Nutzen oder den Realitätsbezug irgendwie zu zeigen. Also zu zeigen, wenn man Funktionen macht, dass man natürlich damit irgendwie ausrechnen kann, ein Apfel kostet 1 Euro und 2 Äpfel kosten 2 und 3 Äpfel kosten 3 Euro oder was auch immer, dass man das in der Funktion abbilden kann. Aber vielleicht irgendwie auch mal aufzuzeigen am Anfang, hey, das bietet jetzt die Grundlage und damit könnt ihr später dann XY als Berufsprofil zum Beispiel machen. Das ist wichtig für Ingenieure, für Architekten, aber auch für handwerkliche Berufe oder auch in Pflegeberufen, wenn du irgendwelche Managementaufgaben da machst. Also ganz verschiedene Anwendungstätigkeiten. Eigentlich in fast jedem Beruf brauchst du irgendwie grundlegend Mathe. Und das mal so ein bisschen aufzuzeigen und ein bisschen mehr Realität zu finden, finde ich, ist schon mal, glaube ich, ein Punkt, wo die Schüler dann merken, okay, cool, das macht mir Spaß und das bringt mir vielleicht auch was, weil das fehlt mir leider sehr, sehr oft, dass Schüler den Eindruck haben, das bringt mir auch wirklich was.
Ja, dass es so eine Lebensweltnähe irgendwie bekommt, ne?
Ja, und genau, richtig, ja.
Das ist, leitest du mir perfekt zu meiner nächsten Frage nämlich schon über. Hast du jetzt auch schon zum Teil beantwortet, also was für mathematische Fähigkeiten braucht man so in der Berufswelt? Kannst du das noch spezifizieren?
Also im Grunde genommen, grundlegende Sachen, die man immer wieder braucht in der Berufswelt, aber auch im Privatleben, ist halt sowas wie Prozentrechnung. Es ist ein Thema, was irgendwie immer vorkommt. Also ich finde auch immer, man sollte ein Gefühl für Zahlen haben. Auch wenn man jetzt zum Beispiel die Prozentrechnung nicht vielleicht direkt aus dem Kopf direkt kann. Wenn man eine Hose hat, die kostet 80 Euro und dann hat 20% Rabatt, dass man so grob weiß, okay, 16 Euro sind es vielleicht weniger oder so, dass man einfach ein Gefühl hat und es können jetzt nicht 60 Euro weniger sein, wenn 20% Rabatt sind. Also dieses Zahlengefühl zu entwickeln, da bietet auch die Grundschule echt das Fundament. Da muss man auch echt schauen, dass in der Grundschule die Grundlagen sitzen, dieses Zahlengefühl, der 10er-Raum, der 100er-Raum, wo bewege ich mich da, dass das gut entwickelt ist. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann so Themen wie Dreisatz, Prozentrechnung, aber auch Grundlagen von Funktionen sind wichtig. Das merke ich auch jetzt in meiner täglichen Arbeit immer wieder. Wenn ich gerade keine Videos erstelle, mache ich auch im Hintergrund vieles. Und da ist echt wichtig, wenn man einen Jahresplan macht, vielleicht für irgendwas, für eine Firma, aber auch für meine persönlichen Finanzen zum Beispiel. Davon mache ich mir auch mal einen Jahresplan, schaue dann genau, wie wird sich das Ganze entwickeln, wie viel muss ich sparen, all solche Themen. Zinsrechnung ist wichtig, wenn man irgendwann mal einen Kredit aufnehmen möchte oder was auch immer. Das sind wirklich Themen, die man im Alltag eigentlich ständig braucht und die man irgendwie auch beherrschen sollte oder zumindest die Fähigkeit haben sollte, sich das mit Hilfe von einem schnellen Video oder so schnell wieder bewusst zu machen. Ah ja, so war's.
Ja, ja, dafür sind eure Videos dann natürlich auch sehr geeignet, ne, dass sie so ein Reminder sind und das kurz und bündig zusammenfassen. Ja. Hast du ein Lieblingsthema in Mathe?
Ja, das ist immer so eine Standardfrage, die wir hören. Oh. Aber das ist gar nicht negativ gemeint. Ja. Gar nicht negativ gemeint. Im Abitur ist es immer unterteilt in Vektorgeometrie, Stochastik und Analysis.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, okay. Und da ist Vektorgeometrie mal mein absoluter Favoritenteil. Wir machen es irgendwie immer so in der Videoproduktion, dass Johannes macht immer Analysis. Ich mache immer Vektorgeometrie, weil wir beide so diese Bereiche so als unsere Favoriten haben. Und Stochastik teilen wir uns da so ein bisschen auf. Und ich liebe Vektorgeometrie so, weil es einfach so schön anschaulich ist. Also da ist man dann im dreidimensionalen Raum, hat irgendwelche Ebenen, kann sich jetzt vorstellen, okay, da kommt dann ein Vektor, der steht da irgendwie senkrecht drauf und dann schneidet er die Ebene da oder durchstößt die Ebene. Und ich finde, das kann man sich immer so schön bildlich vorstellen. Und man hat da auch, oder ich hatte immer das Gefühl, ich habe einen Anwendungsbezug, irgendwas im dreidimensionalen Raum mathematisch darzustellen mit Koordinaten. Erschien mir schon immer irgendwie sinnvoll und logisch, dass man das vielleicht irgendwo gebrauchen kann. Und deswegen hat mir das immer so viel Spaß gemacht.
Und jetzt hilf mir mal kurz, wie brauche ich das im Alltag? Oder welche Berufsfelder würde das im Alltag berühren? Ist das Richtung Architektur? Oder?
Genau, Architektur, aber auch Ingenieurwesen. Also auch da ist, wenn du Sachen simulierst im dreidimensionalen Raum, aber auch viel Physikthemen. Also wenn du was mit Physik hast, du hast irgendwie eine Flugbahn, die du von irgendwas simulieren möchtest. Keine Ahnung, wenn du in der Weltraumwissenschaft tätig bist. Also ganz verschiedene Themen, wo man es braucht, alles, wo irgendwo was dreidimensional ist. Auch der Bauzeichner braucht das. Auch wenn du Schreiner bist und Holzzuschnitte machst an der Maschine, an der Fräse, programmierst du mit diesen drei Koordinaten an, wie die Fräse genau fahren soll. Das ist schon echt überall omnipräsent.
Cool, total. Ja, genau, omnipräsent. Ja. Mega, genial. Du hast es eben schon angedeutet, aber glaubst du, dass es schon viel verändern würden, wenn Mathe-Lehrkräfte diese alltagspraktischen Nutzen immer mehr im Unterricht auch einbauen würden? Und wenn ja, wie könnte das aussehen konkret?
Ja, das ist auch ein guter Punkt. Da habe ich mir nämlich heute Morgen noch Gedanken drüber gemacht, weil das auch gar nicht so einfach ist. Weil man fängt ja bei einem Grundniveau an und so wie es im Grundniveau ist, braucht man es natürlich später nicht im Beruf, aber man braucht irgendwie diese Grundlagenfähigkeiten. Und da habe ich mir auch überlegt, wie man das gut machen kann. Ich glaube erstmal, ja, das würde helfen, um die Frage zu beantworten. Und ich glaube, es wäre einfach cool, wenn man einen Einstieg in ein Thema macht, dass man dann irgendwie versucht, zumindest am Anfang des Themas einen anschaulichen Einstieg zu machen und zu sagen, hey, in dieser Reihe lernen wir dieses und jenes Thema, das wird mit Sicherheit auch oft gemacht, aber dann noch sich zumindest mal 10 Minuten Zeit zu nehmen und wenn ihr diese Grundlagen beherrscht, dann könnt ihr später, um dann wirklich konkret zu zeigen, das sind Anwendungsbeispiel 1, 2, 3, 4, da wird es auch wirklich in der Realität gebraucht, weil ich finde, man unterschätzt auch immer, wie intrinsisch motiviert und begeistert Schüler schon sein können, wenn die wirklich sehen, okay, cool, ich brauche es irgendwie im Alltag oder das berührt irgendeinen Bereich, der mich sowieso schon so ein bisschen interessiert oder mein Vater, meine Mutter arbeiten in dem Bereich, das ist ja interessant, da spreche ich mal mit denen drüber oder auch Freunde oder Verwandte oder was auch immer, finde ich, kann das echt schon einen großen Unterschied machen und ich glaube, das sollte man grundsätzlich in Mathe irgendwie in diesen Unterrichtseinstieg immer mit einbauen, zu sagen, hey, das bietet die Grundlage dafür, dass ihr später dann
total einleuchten, weil es die intrinsische Motivation so befördert und, glaube ich, eben gegen dieses Vorurteil ankämpft, Mathe braucht keiner.
Ja, genau, und da gibt es ja mal diese Standard-Horror-Beispiele, man geht in den Supermarkt und kauft 150 Melonen, was nie mit der Realität zu tun hat, kein Mensch kauft 150 Melonen, aber man muss halt ausrechnen, was dann irgendwie der Stückpreis war oder so.
Ja, stimmt. Ich glaube, so eine Aufgabe hatte ich auch früher.
Ja, ja, die hatte jeder gefühlt.
Aber ich glaube, da hat sich mittlerweile auch schon viel getan.
Ja, definitiv, ja.
Ja, ich würde dich gerne noch fragen, ob du einen Mathe-Trick hast, den du ganz häufig im Alltag anwendest. Wahrscheinlich auch eine Frage, die du häufig gestellt bekommst, aber vielleicht gibt es ja einen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den so häufig im Alltag anwende, aber es ist immer ein cooler Trick, den man irgendwie abends beim Bierchen mit Freunden oder auch ohne Bierchen mit Freunden immer gut nehmen kann. Und zwar, man kann blitzschnell jede Zahl durch 5 teilen. Das ist auch einer unserer meistgeklickten Videos. Ist mathematisch auch gar nicht so komplex, aber macht sich das nicht so bewusst. Also wenn man jetzt zum Beispiel 10 durch 5 ist noch relativ einfach, kann man
2,
genau. Aber man kann auch einen Umweg gehen und kann sagen, wir verdoppeln die 10, dann haben wir 20, genau, richtig. Und dann verschieben wir das Komma um eine Stelle und dann haben wir 2,0, also auch 2. Und so funktioniert es aber bei jeder Zahl. Also wenn man jetzt zum Beispiel 13 durch 5 teilen möchte, was vielleicht nicht mehr so direkt im Kopf geht, kann man auch sagen, 13 verdoppeln, sind wir bei der 26, Komma um eine Stelle verschieben, 2,6 haben wir das Ergebnis. Ja, das ist ganz cool und ist mathematisch auch nicht so komplex, kann man sich eigentlich, also das Verdoppeln ist ja mal 2 rechnen.
Genau.
Und das Komma um eine Stelle verschieben ist dann durch 10 teilen.
Ah,
mal 2 durch 10 ist dasselbe wie durch 5, aber ist halt ganz cool. Also dann kann man sagen, weiß nicht, was ist 17 durch 5, dann verdoppelt man, sagen wir 34 und dann 3,4 kann man dann wie aus der Pistole geschossen.
Genial, das werde ich heute Abend mal versuchen.
Ja.
Damit zu beeindrucken.
Ja.
Richtig cool. Wie kommst du auf diese Tricks?
Ja, das ist auch eine oft gestellte Frage. Also am Anfang war es so, ein paar Tricks in Anführungsstrichen oder ein paar mathematische Rechnungen kennt man irgendwie aus dem Alltag, aus der Schule. Und dann haben wir angefangen, da auch die ersten Videos mitzumachen. Und dann ist es irgendwie auch so, das Umfeld beeinflusst einen so ein bisschen. Und dann kam zum Beispiel auch mein Vater auf mich zu und hat dann gesagt, hey, hast du das schon mal gesehen? Guck mal, das könnte was sein. Und dann fällt einem so viel auf im Allgemeinen, in der Umwelt oder auch in Sachen, die man schon mal irgendwie gelernt hat, wo man sagt, ey, okay, cool, da könnte ich ein Video draus machen. Und dann war es irgendwann so, dass ich irgendwie täglich Nachrichten gekriegt habe, ey, mach da doch mal ein Video zu, da doch mal ein Video zu. Und die Ideen gehen dann irgendwie nie aus. Und ja, genau, man wird von Freunden, man wird selber wachsamer im Alltag. Also einem fallen viel, viel mehr Beispiele auf, wo man sagt, ey, da könnte man Mathe cool gebrauchen. Auch beim Zeitunglesen oder so fallen mir immer wieder spannende Beispiele ein, wo ich sage, okay, na, ob das so stimmt, was die Zeitung da schreibt, beziehungsweise ob das ein bisschen manipulativ ist, das ist schon ganz cool, da kann man dann immer wieder so Videos zu machen.
Hattest du irgendwann mal so einen Punkt, wo du gemerkt hast, ein Video hat richtig was verändert?
Ja, also ein Video, was auf jeden Fall sehr stark polarisiert hat, weil es auch zu einem sehr polarisierenden Thema war, war zur Corona-Pandemie. Mhm. Und das war, damals hat die Bild-Zeitung eine Schlagzeile gemacht, die Corona, diese Schnelltests, die es damals gab, die bringen nichts. 50% der positiven Tests sind falsch, das war irgendwie die Schlagzeile.
Ja, ich erinnere mich. Mhm.
Und das war inhaltlich auch richtig, aber das war, also dass 50% der positiven Tests falsch war, aber mathematisch waren die Tests trotzdem super. Das lag einfach daran, um das vielleicht anschaulich einmal zu erklären, wenn wir sagen, wir haben 100 Testpersonen, von denen sind 99% haben kein Corona und eine Person hat Corona, wir können auch irgendeine andere Krankheit nehmen, aber so als Beispiel, eine Person hat Corona, dann wird mit dem Test diese eine Person erkannt. Das heißt, eine positive Person und eine Person wurde auch erkannt, das ist ja schon mal sehr gut.
Genau.
Und unter diesen 99, die nicht erkrankt sind, wurden 98 auch erkannt als negativ und von den 98 nur eine Person falsch positiv. Was auch eigentlich sehr gut ist, also von 99 oder insgesamt von 100 Testpersonen haben wir nur einen falschen Test sozusagen. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, bei den ganzen positiven Tests, die rausgekommen sind, das waren ja insgesamt zwei.
Mhm,
genau. Einer falsch positiv und einer richtig positiv. Und dann kann man sagen, ja okay, 50%.
Ja.
Und das lag einfach daran, dass so wenig Leute Corona hatten zu der Zeit. Oder was heißt wenig, aber auf einer gesamten Bevölkerung ist 1% immer noch viel. Aber dann kann man natürlich schreiben, 50% der Tests sind falsch positiv oder so. Aber das hilft halt keinem und ist halt irgendwo einfach Meinungsmache, Desinformation, was auch immer. Und das hat was bewegt, weil Leute das dann verstanden haben, das war schön. Und das hat mir aber auch nochmal gezeigt, wie extrem damals die Lage war, weil wir auch sehr, sehr viel Hate und Angriffe da bekommen haben zu dem Video, also auch gegen uns persönlich. Und das war auch dann eine intensive Zeit, sage ich mal so.
Ja, das glaube ich, das ist richtig unschön.
Ja, gut. Ist auch wirklich spannend. Also ich finde auch immer, gerade mit so Tests, das kann man so anschaulich machen, da sieht man auch wieder, wo man Stochastik im Alltag braucht. Bei diesen Tests, weil eigentlich, wenn man es dann so erklärt bekommt, in so einem, sich vorstellt in so einem Flussdiagramm, dann ist es total logisch, aber ja, trotzdem irgendwie kann man da sehr viel mit Statistiken, kann man sehr, sehr lügen. Also glaube keiner Statistik, die man nicht selber gefälscht hat.
Ja, genau, stimmt. Das ist der gängige Spruch dahinter. Ja, ich würde gerne zum Abschluss dich vielleicht noch fragen, was so ein richtig positiver beruflicher Moment für dich gewesen ist.
Das ist auch immer eine spannende Frage. Also ich glaube, für mich der positivste Moment war eine Schülerin, die ich wirklich von der 9. Klasse an, glaube ich, 9. oder 10. Klasse an, bis zum Abitur begleitet habe und die wirklich echt mit Schwierigkeiten in Mathe gestartet ist und die es dann geschafft hat, echt ein super Mathe-Abi zu schreiben. Ein mündliches Mathe-Abi hatte sie dann und das war für mich einfach sehr schön, weil ich diesen ganzen Prozess gesehen habe, sie begleitet habe und sie auch super dankbar war und auch ein ganz lieber, netter Mensch einfach ist. Und total dankbar war und so, sich so gefreut hat und Mathe auch, glaube ich, mehr schätzen und lieben gelernt hat, was einfach genau dem entsprochen hat, was wir in unserem Buch auch geschrieben haben und das irgendwie auch an der Testperson sozusagen, wenn man das so, es klingt ein bisschen kühl, aber so meine ich es überhaupt nicht, zu sehen, dass das auch wirklich funktioniert und Früchte trägt, hat mich wirklich sehr gefreut und wie viel Stress und Druck man auch von den Menschen nehmen kann, wenn man diese Einstellung in Mathe ändert, war wirklich beeindruckend zu sehen und Zeichen auch, dass ich da irgendwie auf einem guten Weg bin, dass ich auch meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe irgendwo.
Ja, toll. Also das sind super schöne Abschlussworte. Und ein weiterer Beweis dafür, dass Mathe jeder kann.
Ja,
darauf können wir uns einigen. Ich bin überzeugt und ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute da mit dabei zu sein. Vielen Dank.
Total gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
Danke. Tschüss.